Von der Leyen's Kniefall vor Amerika, Zölle, Milliardenimporte und neue Abhängigkeiten. Atomkrieg einkalkuliert, USA wollen ihre Nuklearwaffen unauffälliger verlegen können und RNA-Sprays für Pflanzen. Neue Gentechnikwelle aus dem Hause Moderna. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die EU und die USA auf ein neues Handelsabkommen geeinigt. Dieses sieht vor, dass künftig ein Basiszollsatz von 15% auf den Großteil europäischer Exporte in die USA erhoben wird, darunter Autos, Pharmaprodukte und Halbleiter. Ausgenommen sind strategische Güter wie Flugzeuge und bestimmte Agrarprodukte. Für Stahl und Aluminium bleiben die US-Zölle bei hohen 50%. Gegenzölle der EU sind nicht vorgesehen. Zusätzlich verpflichtete sich die EU zu milliardenschweren Importen aus den USA. 750 Milliarden Dollar für Flüssigerdgas und Kernbrennstoffe. Weitere 600 Milliarden für Investitionen sowie umfangreiche Rüstungsimporte. Auch US-Standards für Lebensmittel sollen anerkannt werden. Die Reaktionen auf das Abkommen fallen gespalten aus. In Brüssel wird das Abkommen als bestmögliches Ergebnis verkauft. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz lobte den Deal als Vermeidung eines Handelskonflikts, insbesondere im Hinblick auf die Autoindustrie. Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer, ÖVP, sprach von einem wichtigen Schritt zur Stabilität, forderte jedoch Unterstützung für betroffene Branchen. Die Opposition sieht das anders. AfD-Chefin Alice Weidel bezeichnete das Abkommen als Schlag ins Gesicht der europäischen Konsumenten und Produzenten. FPÖ-EU-Abgeordneter Georg Mayer sprach von einem beispiellosen Kotau vor amerikanischen Interessen und kritisierte besonders die überzogenen LNG-Verpflichtungen. Ungarns Premier Viktor Orban ätzte wörtlich: Das ist kein Deal. Donald Trump hat von der Leyen zum Frühstück verspeist. Auch Wirtschaftsverbände in Deutschland und Österreich reagierten mit Sorge. Sie warnen vor wachstumshemmenden Effekten, Preissteigerungen und Belastungen für den Außenhandel. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentierte das Ergebnis deutlich. Der Great Reset und die Zerstörung Europas werden planmäßig vorangetrieben. Die EU scheitert also nicht, sie erfüllt den zerstörerischen Auftrag. Wie eben berichtet, sieht die Einigung im Zollstreit europäische Investitionen in den USA in Milliardenhöhe vor. Viele Beobachter befürchten dabei, dass die ungeheuren Summen erneut vor allem über neue Schulden finanziert werden. Michael Prinz von und zu Liechtenstein sieht einen Zusammenhang zwischen der erdrückenden Schuldenlast und der zunehmenden Geldentwertung. Im Gespräch mit dem Kanal Klartext Finanzen zeigte er sich besorgt darüber, dass so nicht nur eine Hyperinflation wie zuletzt 1929 ausgelöst werden könne, sondern die Bürger auch weiter ihrer Freiheit beraubt werden.
Im Grunde genommen beruht das Währungssystem nur noch darauf, dass man immer noch vertraut, dass das morgen man genauso viel damit verkaufen kann wie heute. Aber sowas kommt sehr schnell in Schwanken. Und natürlich die Schuldenpolitik wird das zerstören. Ich habe es anfangs schon gesagt, es kann eigentlich nur in der Hyperinflation enden. Und die Hyperinflation ist, kann man einerseits entweder sehen, das ist eine sehr unfaire Steuer, eine versteckte, oder eine Konfiskation. Aber auf jeden Fall ist für den Einzelnen ist das Geld weg. Oder ein guter Teil seines Ersparten. Und da ist, muss ich schon an sich für den Sparer, und sparen heißt ja eigentlich, man spart, man verzichtet auf Konsum, um es entweder zu investieren oder für später etwas zu haben. Und das ist natürlich wichtig und ist auch wichtig für die Freiheit, weil wenn man Geld hat und Erspartes hat, ist man relativ frei. Wenn man nur Schulden hat, ist man kein freier Mensch mehr.
Die USA arbeiten daran, ihre eigenen Atombomben unauffälliger zu verlegen und erhöhen damit weiter das Risiko einer nuklearen Eskalation. Diesen Schluss legt ein Artikel des Fachblogs The War Zone nahe. Danach lässt das Pentagon gerade mobile Hochsicherheitstresore entwickeln, die als gewöhnliche Frachtcontainer getarnt sind. Diese können dann unauffällig per Schiff, Flugzeug oder Lkw auch in entlegene Regionen transportiert werden. Die Nuklearwaffen lassen sich so auch in Gegenden ohne die notwendige Infrastruktur zum Einsatz bringen. Die Strategie wird ausdrücklich mit dem Erfordernis begründet, die Waffen im Kriegsfall flexibel einsetzen zu können. Das zuständige Sandia National Laboratory erklärte gegenüber The Warzone wörtlich: In vielen Einsatzszenarien stehen permanente Hochsicherheitsanlagen nicht dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die USA erstmals seit 2008 wieder Atombomben nach Großbritannien verlegt haben. Der Verdacht auf milliardenschwere Missbrauchsfälle bei der EU-Förderung von NGOs zieht nun doppelte juristische Konsequenzen nach sich. Sowohl der Europäische Steuerzahlerbund als auch die FPÖ haben Strafanzeigen eingebracht, jeweils mit dem Ziel, das mutmaßlich politisch gesteuerte Fördersystem der EU-Kommission offenzulegen. Der Steuerzahlerbund richtet seine Anzeige gegen die ehemaligen für Klimaschutz und Umwelt verantwortlichen EU-Kommissare Franz Timmermans und Virginijus Sinkevicius. Laut der Beschwerde, die in München und Luxemburg eingebracht wurde, sollen zwischen 2019 und 2024 rund 7 Milliarden Euro an NGOs vergeben worden sein. Intransparent, teilweise zweckwidrig und zur gezielten politischen Einflussnahme. Laut Recherchen der deutschen Tageszeitung Die Welt erhielt etwa die NGO Client Earth Geld für Klagen gegen Kohlekraftwerke. Zeitgleich brachten die beiden FPÖ-Abgeordneten Roman Haider und Michael Schilchecker ihre Sachverhaltsdarstellung an die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die EU-Staatsanwaltschaft ein. Sie werfen der Kommission vor, mit Steuergeld gezielt linksideologische NGOs zu fördern und gleichzeitig jegliche Transparenz zu verweigern. Der EU-Abgeordnete Roman Haider schilderte bei einer Pressekonferenz, welche Konsequenzen er sich von diesem Schritt erhofft.
Wobei ich mir als Resultat bzw. als Konsequenz dieser Anzeige und der parallel laufenden Arbeitsgruppe im Kontrollausschuss Folgendes erwarte. Erstens, die Offenlegung aller vertraglichen Rahmenbedingungen zwischen EU-Institutionen und NGOs, insbesondere für solche NGOs, die Drittmittel aus dem Ausland auch noch bekommen. Zweitens, die Einführung nationaler oder auch EU-weiter Registrierungspflicht für NGOs mit ausländischer Finanzierung inklusive Herkunftsländern und Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsnachweisen. Drittens, Festlegung eines Schwellenwerts für finanzielle Zuwendungen, ab dem Transparenz und Prüfpflichten gleichen. Viertens, unabhängige Prüfmechanismen, um verdeckte Einflussnahme zu unterbinden und entsprechende Finanzierung auch als potenzielle ausländische Einmischung behandeln zu können. Und fünftens, die Anpassung nationaler Rechtsrahmen, damit die EU-NGO-Finanzierung durch Drittstaaten auch nachvollziehbar wird.
Während die EU das Geld der Steuerzahler für Zensur und Propaganda verbrennt, können Sie sich bei uns sicher sein, dass auf eins alle Einnahmen für die Aufklärung einsetzt. Das System weiß das auch und versucht mit allen Mitteln, uns die Finanzierung abzuschneiden. Doch auch ohne öffentliches Spendenkonto bleiben noch Wege, uns zu unterstützen. Einsehbar unter www.auf1.tv/unterstützen. Sorgloser Umgang mit Steuergeldern steht nicht nur bei der EU in Brüssel, sondern auch in den einzelnen Mitgliedstaaten an der Tagesordnung. Vergangene Woche sorgte etwa der aufgeblasene Beamtenapparat der österreichischen Bundesregierung für Kritik. So beschäftigen die insgesamt 7 Staatssekretäre der Regierung laut FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zusammen 78 Mitarbeiter. Die monatlichen Personalkosten dafür betragen über 686.000 Euro. Rechnet man die eigenen Gehälter der Staatssekretäre von je knapp 18.000 Euro hinzu, übersteigt die monatliche Belastung sogar 800.000 Euro. Spitzenreiter ist ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll, dessen 18-köpfiges Team allein 209.000 Euro kostet. Auf Platz 2 folgt Gesundheitsstaatssekretärin Königsberger Ludwig von der SPÖ mit 91.000 Euro und 11 Mitarbeitern. Für Hafenecker ist klar, diese Form der Parteibuchwirtschaft auf Steuerzahlerkosten ist unmoralisch und gehört schleunigst beendet. Er kündigt weitere Anfrageserien an, um die parteipolitische Versorgungspraxis aufzudecken. Die Einbürgerung von Ausländern ist für die deutschen Bundesländer regelrecht ein lohnendes Geschäft. Das zeigen Anfragen von Auf1 an die verschiedenen Innenministerien der Länder. Gemäß dem Staatsangehörigkeitsgesetz fallen für die Verleihung des deutschen Passes pro Person Gebühren in Höhe von 255 Euro an. Bei Kindern ermäßigen sich die Kosten auf 51 Euro. Wie das Innenministerium Baden-Württemberg mitteilte, wurden dort im Jahr 2024 knapp 38.000 Erwachsene und etwa 8.000 Minderjährige eingebürgert. Daraus ergeben sich Gesamteinnahmen von mehr als 10 Millionen Euro. Die Hansestadt Hamburg bestätigte unserer Redaktion insgesamt 9.600 Einbürgerungen im vergangenen Jahr. Die Vergabe des deutschen Passes hat der dortigen rot-grünen Landesregierung also innerhalb eines Jahres etwa 4,5 Millionen Euro eingebracht. Das Land Niedersachsen teilte Auf1 dagegen nur mit, dass, Zitat, statistische Daten zu der Anzahl der Anträge seitens des niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport nicht zentral erhoben werden. Bereits am Freitag berichtete unser Sender, dass der Freistaat Bayern bis zu 14 Millionen Euro im Jahr durch Einbürgerungen verdient. Doch die hemmungslose Migrationspolitik ruft auch Protest hervor, wie vergangenen Samstag in Wien. Am Samstag fand in Wien eine Remigrationsdemo der Identitären Bewegung Österreich unter dem Motto »Schickt sie zurück« statt. Rund 500 Teilnehmer aus ganz Europa zogen vom Dr. Karl-Lueger-Platz durch die Wiener Innenstadt. Die Route führte vorbei am Stephansdom bis zur Kirche Maria am Gestade, wo die Abschlusskundgebung abgehalten wurde. Mehrfach wurde der Demonstrationszug durch linksextreme Gegendemonstranten blockiert. Die Polizei löste insgesamt drei solcher Sitzblockaden auf. Teilweise dauerte die Räumung bis zu einer halben Stunde. Laut Landespolizeidirektion Wien kam es im Zusammenhang mit den Blockadeversuchen zu 56 vorübergehenden Festnahmen sowie zu über 200 Anzeigen, vorwiegend wegen Verwaltungsübertretungen nach dem Versammlungsgesetz. Die Identitäre Bewegung Österreich spricht von einem Erfolg. IBÖ-Sprecher Yannick Wagemann erklärte gegenüber Auf1, unsere Demonstration hat dafür gesorgt, dass nicht nur die gesamte Wiener Innenstadt, sondern jeder, der in den sozialen Medien unterwegs ist, mit der wichtigsten Forderung des 21. Jahrhunderts konfrontiert wurde. Remigration. Mit Terana Biosciences hat der US-Bioinvestor Flagship Pioneering, bekannt als Geburtshelfer von Moderna, ein neues Unternehmen präsentiert, das RNA-basierte Sprays für die Landwirtschaft entwickeln soll. Ziel ist es, über die Luft versprühte RNA in Nutzpflanzen einzuschleusen, um deren Genexpression gezielt zu verändern. Die Technologie soll Schädlingsresistenz, Ertragssteigerung und Anpassung an den vermeintlichen Klimawandel ermöglichen, ohne das Erbgut direkt zu verändern. Kritiker warnen jedoch vor möglichen Langzeitfolgen, etwa wenn die Veränderungen vererbbar sind oder sich unkontrolliert ausbreiten. Laut Firmenchef Nuba Afeyan dringt die RNA über kleine Risse in die Pflanze ein und wirkt dort wie ein programmierbarer Impfstoff. Terana will dafür auf KI-gestützte Plattformen zurückgreifen, eine Verschmelzung von Gentechnik, Pharma und Agrarindustrie. Das Projekt erhält 50 Millionen Dollar Anschubfinanzierung und ist eng mit dem Weltwirtschaftsforum verflochten. Aus Sicht kritischer Beobachter stellt sich die Frage, ob unter dem Deckmantel der nachhaltigen Landwirtschaft eine neue Stufe biologischer Kontrolle vorbereitet wird, diesmal nicht am Menschen, sondern an der Nahrungsgrundlage selbst. David Oscar Marcus, der Anwalt der zu 20 Jahren Haft verurteilten Sexualstraftäterin und Kindersexhändlerin Ghislaine Maxwell, ist mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche befreundet. Das geht aus einem Podcast von Marcus mit Blanche hervor.
Ich kenne viele Leute, die mit dir gearbeitet haben, und ich kenne viele Leute, die dich sehr gut kennen. Ich betrachte dich jetzt als Freund und jemanden, den ich ziemlich gut kenne. Du bist bei weitem der Beste da draußen.
Todd Blanche hat die Komplizin von Jeffrey Epstein vorige Woche insgesamt 9 Stunden lang zum Fall befragt. Maxwell soll sich dabei kooperativ gezeigt haben. Beobachter gehen nun davon aus, dass es zu einer Absprache zwischen den befreundeten Anwälten kommen wird und der Fall Epstein weiterhin nicht vollständig aufgeklärt werden wird. Denn schon zuvor gab es etwa einen Skandal um die vermeintliche Kundenliste des verurteilten Kindersexhändlers Epstein, auf der prominente Namen wie Donald Trump, Bill Clinton oder auch Bill Gates stehen sollen. Zuletzt hieß es auch, dass Elon Musk auf dieser Liste stehen würde. Die zuständige Justizministerin Pam Bondi etwas sagte, es gebe keine Kundenliste. Allerdings behauptete sie einige Wochen davor, die Liste liege auf ihrem Schreibtisch. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder behauptet, er werde dafür sorgen, dass sämtliche Epstein-Akten veröffentlicht werden. Die israelische Hungerblockade gegen den Gazastreifen zieht immer mehr internationale Kritik auf sich. Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese schrieb beispielsweise auf der Plattform X wörtlich: Ich habe mich noch nie so erschüttert gefühlt. Kinder verhungern. Sie sinken herab, eines nach dem anderen. Albanese bezieht sich dabei auf Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde, nach denen seit Ausbruch des Krieges in Gaza 133 Menschen verhungert sind, darunter 87 Kinder. Doch auch westliche Quellen bestätigen die furchtbaren Auswirkungen der Blockade. So machten am Wochenende eine Reihe von Nachrichtenagenturen auf den drohenden Hungertod zahlreicher Kriegsberichterstatter in Gaza aufmerksam. Auch in Syrien, im Libanon und gegen den Iran hat Israel in den vergangenen Monaten nach Ansicht zahlreicher westlicher Medien völkerrechtswidrige Angriffe durchgeführt. Der Bestsellerautor Thorsten Schulte ist sich in einem großen Interview mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnitz sicher, dass die Regierung Netanyahu einem seit langem angelegten Plan folgt. Sehen Sie jetzt im Gespräch des Tages einige ausgewählte Stellen.
Ich habe in diesem Buchkapitel darauf aufmerksam gemacht, dass es einen ABC-News-Artikel gab im Juni 2002, aus dem hervorging, dass am 11. September 2001, was war da? Da sind so zwei Gebäude in New York, in Manhattan, zusammengebrochen. Jeder von uns kann sich vermutlich noch sehr genau daran erinnern, was er damals gemacht hat, wie dieser Tag verlaufen ist für ihn privat und persönlich. Und damals schrieb dann ABC in diesem Artikel, Millionen von Menschen sahen die schrecklichen Bilder der Anschläge auf das World Trade Center und diejenigen, die sie gesehen haben, werden sie nie vergessen. Geht mir auch so. Aber eine Hausfrau aus New Jersey sah an diesem Morgen etwas, das eine Untersuchung über 5 junge Israelis und ihre mögliche Verbindung zum israelischen Geheimdienst auslöste. Und dann zitiere ich so ein bisschen, dass diese Frau damals zu dem Gesichtsausdruck dieser 5 Männer sagte, sie sahen glücklich aus, wissen Sie, sie wirkten nicht schockiert, ich fand das sehr seltsam. Also hätten wir wahrscheinlich auch seltsam gefunden. Und ich weise danach, über archive.org kann man ja Artikel aus dem Webarchiv, aus der Historie des Internets noch ziehen. Und es gibt eine heute verfügbare Internetversion dieses Artikels. Da fehlen aber ganz bestimmte Teile, die ich im Buch zeige und die ich belege, weil jeder kann, man braucht nur den Link zu dieser Sicherung im Webarchiv, kann das selbst überprüfen, was ich da schreibe. Und unter anderem zeige ich dann, dass bestimmte Teile dieses Artikels danach verschwunden sind. Und unter anderem zitiere ich einen Satz daraus nur. The Forward, eine angesehene jüdische Zeitung in New York, berichtete schließlich, das FBI sei zum Schluss gekommen, dass 2 der Männer dem israelischen Geheimdienst angehörten. Ich habe ja gerade schon eine Umfrage angesprochen, die in dieser israelischen Zeitung Haaretz erschien. Und daraus möchte ich noch etwas zitieren, was ich bisher nicht erwähnt habe. Fast die Hälfte, 47% der Befragten, stimmen der Aussage zu, dass die israelischen Streitkräfte bei der Eroberung einer feindlichen Stadt so handeln sollten, wie die Israeliten unter Joshua-Befehle in Jericho, indem sie alle Einwohner töteten. Also das muss man jetzt mal sich auf der Zunge zergehen lassen, was ich gerade vorlese. 65% glauben an die Existenz der modernen Inkarnation Amaleks, des biblischen Feinds der Israeliten, den Gott in Deuteronomium 25,19 zu vernichten befahl. Unter diesen Gläubigen sagten 93%, dass das Gebot, die Erinnerung an Amalek auszulöschen, auch heute noch Gültigkeit habe. Das, wie gesagt, in einer Umfrage nachzulesen in einem Artikel, dankenswerterweise der israelischen Zeitung Haaretz vom 28. Mai 2025. Also schauen Sie, ich halte das hier nur mal in die Kamera. Das ist ein Kapitel meines Buchs, Die große Täuschung. Und das trägt die Überschrift, da kommt dieses Wort vor, Amalek. Viele Zuschauer werden es vielleicht nicht wissen, aber die Amalekiter sind, Amalek ist der Hauptfeind der Juden. Und das Interessante ist, dass ich ja ein Buch ausführe mit zwei jüdischen Quellen, die ich verlinkt habe, kann jeder überprüfen. Interessanterweise kann man aber beides in archive.org nicht mehr einsehen. Ist mir sehr oft passiert, aber ich habe alles gesichert. Und es war so, dass als Wilhelm II., unser letzter deutscher Kaiser, im Jahr 1898 Palästina besuchte, hat der damalige Oberrabbiner in Palästina es abgelehnt, Wilhelm II. Zu begrüßen. Mit der Begründung, dass er ja der oberste Repräsentant Amaleks sei.
Sie sagen, dass es hier einen Brückenschlag gibt, sozusagen, nicht nur in die USA, sondern auch nach Russland. Dort kommen wir jetzt hin.
Ja. Also diese Schabbat-Bewegung am 7. Oktober letzten Jahres hat Trump gebetet am Grabmal in Manhattan von Schneerson. Schneerson war jahrzehntelang der Führer von Schabbat, galt vielen damals eigentlich als der jüdische Messias. Und das Interessante ist, als Trump zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde im November 2016, hat kurz vorher sein Schwiegersohn, der Jared Kushner, mit der Tochter von Trump, also seiner Ehefrau Ivanka, dort auch gebetet für den Wahlsieg von Donald Trump. Schabbat hat dort großen Einfluss. Ich könnte auch hier jetzt Fotos zeigen von unserem neuen Kanzler, Friedrich Merz, und von vielen anderen deutschen Politikern, die sich mit dem Vertreter von Schabbat in Berlin treffen. Teichthal heißt er, glaube ich. Und hier habe ich gerade in die Kamera gehalten, Sie erinnern sich, und da sieht man eben, dass ein Mann als der Rabbi Putins bezeichnet wird, und das ist Belazar. Und dieser Mann hat sich getroffen, Sie sind ja nun Österreicher, und Sie erkennen doch sicher noch den Mann, ja, der da neben diesem Rabbi steht. Und ich kann nur sagen, dass ich von einem Mitglied dieser Delegation, von einem hochrangigen, namhaften Mitglied, die Aussage habe, dass dieses Treffen nur auf ausdrücklichen Wunsch von Präsident Putin zustande kam. Und dass der Freundschaftsvertrag, auch das habe ich erfahren, der FPÖ 2016 mit der Partei Putins erst unterschrieben werden durfte, nach dieser Zusammenkunft.
Der US-Unternehmer Elon Musk setzt im Zensurstreit mit der Bundesregierung weiterhin auf Konfrontation. Wie der kritische Rechtsanwalt Markus Heinz auf der Plattform X veröffentlichte, kooperiert X nur noch mit deutschen Staatsanwaltschaften, wenn offizielle Rechtshilfeersuchen vorliegen. Da diese am Firmensitz in den USA gestellt werden müssen, verzichtet die Justiz meistens auf den komplizierten Vorgang. Laut Heinz werden Verfahren wegen auf X begangenen Meinungsdelikten daher in der Regel eingestellt, da der Täter nicht ermittelt werden könne. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.